Herzlich willkommen zu Leben und Lassen, dem Podcast über Verlust, Trauer, Sterben und Tod. Wir ducken uns nicht weg, sondern schauen hin, klären auf, sprechen mit Fachleuten und holen diese Themen ins Leben, denn sie gehören einfach mit dazu. Wir sind Alexander Lategan und Katrin im Winkel. Präsentiert und unterstützt wird das Ganze vom Verein Forum Dunkelbund e.V. Herzlich willkommen zur heutigen Folge von Leben und Lassen. Heute zu Gast ist Stefan Röhrig. Er ist ein Vater, der sein Kind verloren hat. Hierbei ist es jetzt erstmal, bevor wir anfangen, wichtig zu sagen, Triggerwarnung, es geht hier unter anderem eben um den Verlust des Kindes. Es geht aber auch eventuell um Themen wie Sterbehilfe, Hospiz. Falls das Themen sind, die für euch relevant sind, für euch angehen, dann sind Ressourcen in unseren Shownotes und bitte hört euch diese Podcast-Folge wirklich nur dann an, wenn ihr euch dazu bereit fühlt. Ja, Stefan, herzlich willkommen.
Ja, dankeschön.
Katrin ist heute auch wieder am Start.
Genau, ich bin auch da. Herzlich willkommen auch von mir,
lieber Dankeschön. Stefan.
Genau. Stefan, dann würde ich einfach damit einleiten, dass ich dich bitten würde, einmal deine Geschichte zu erzählen.
Ja, ich bin der Stefan Röhrig, 48 Jahre alt, verwaister Vater. Meine Tochter hat im Alter von 17 Jahren die Erstdiagnose Krebs bekommen. Ist einen ganzen normalen Weg durchgegangen mit Chemotherapie, Bestrahlung, was dazugehört. Und sie hatte ein Ewing-Sarkom. Das ist ein Weichteil-Knochenkrebs an der Brustwirbelsäule und das war nicht operierbar oder war nicht operabel. Das hat man uns relativ schnell auch gesagt. Es hat auch immer nach Genesung ausgesehen, hat immer, die Zeichen standen auf Gesundung und man hat uns auch, ja, wie man halt im Fall Krebs die Hoffnung, eine Hoffnung machen kann, dass es funktionieren wird. Sie hat von Anfang an alles angenommen, die Chemotherapien alles durchgemacht und dann war der Tumor auch irgendwann weg. Der Tumor war weg, sie war tumorfrei, hat ihre schulische Ausbildung weitergemacht, hat ihr auch beendet, die schulische Ausbildung. Und dann ist sie umgeschwenkt von ihrer schulischen Ausbildung, wollte sie dann Speditionskauffrau werden, wollte eine Lehre anfangen. Hatte für den 1.8.2019 einen Lehrvertrag unterschrieben. Und einen Tag vorher, am 31.07. war dann die Diagnose, dass sie ein Rezidiv hat. Also dass wieder ein Tumor da ist und der ganze Weg von vorne wieder anfängt. Dann kam wieder das ganze gleiche Spiel mit Chemotherapie, dann wurde auch eine Stammzellentransplantation gemacht. Sie hatte bei der ersten Erkrankung schon sich selbst Stammzellentransplant entnehmen lassen. Und danach dann wieder Bestrahlung, da war der Tumor wieder weg, alles war wieder gut, alles war wieder schön. Weiter geht's, junges Mädel, am Anfang ihres Lebens das Ganze durchstarten, bis dann im Mai 2021 die Diagnose kam, dass sie ein zweites Rezidiv hat. Und beim Ewing-Sarkom, ich spreche dann immer so von einer 5-Jahres-Überlebensrate von etwa 70% bei der Ersterkrankung, etwa 20% bei der Zweiterkrankung. Und für die dritte Erkrankung, also für das zweite Rezidiv, gibt es eigentlich gar keine Erhebung mehr, wie die Chancen stehen. Da gibt es dann auch keine Protokolle mehr dafür, was man noch machen kann. Das freies Feld. Und da hatten wir uns dann im Mai ziemlich schonungslos dann mitgeteilt, dass sie die Erkrankung nicht überleben wird.
Okay. Wie, wie ist der Prozess dazwischen? Also wenn ich mir vorstelle, die erste Diagnose, das zieht einem die Schuhe aus. Dann diesen ganzen Verlauf der Behandlung, das ist für alle Beteiligten unglaublich kräftezehrend. Und dann kommt irgendwann der Tag so besiegt. Ist dann alles wieder normal?
Es ist alles auf dem Weg dazu, wieder normal zu sein. Das ist ja die, wenn man die Worte zum ersten Mal hört, ihr Kind hat Krebs. Die Erde bleibt stehen. Es ist erstmal absolute Schockstarre. Die ist aber ganz schnell dem Kämpferherz gewichen, von ihr wie auch von uns. Kann er nicht, also kann ja nicht sein, dass hier unser Kind nicht. Und allein diese Diagnose zu hören für das eigene Kind ist ja schon unvorstellbar. Was man da allerdings noch nicht weiß, ist, wie viel unvorstellbarer es noch werden kann oder wird im Verlauf. Man entwickelt eine gewisse Demut dem Leben gegenüber. Man schwört sich, man wird alles im Leben ändern und man wird weniger arbeiten und mehr mit der Familie, mehr Freizeit verbringen. Dann irgendwann tumorfrei, hört sich gut an. Man behält die Demut schon, aber man rutscht auch ein Stück weit wieder ins normale Leben.
Klar, der Alltag ist wieder zum Greifen nah.
Der Alltag ist zum Greifen nah, es kommt alles wieder langsam zurück. Und ich sage es mal ein bisschen provokant, es geht einem dann ein Stück weit wieder zu gut. Man fühlt sich gut.
Ja.
Und zu hören ist tumorfrei und ja, man weiß natürlich, tumorfrei heißt ja nicht krebsfrei. Tumorfrei ist der aktuelle Zustand, es ist kein Tumor da. Aber warum soll er wiederkommen? Also jetzt. Ja. Hat sie mit 17 Jahren schon das Pech gehabt, Krebs zu haben? Jetzt ist der Krebs weg. Jetzt ist aber auch gut.
Ja, und dann kommt irgendwann der Knaller, ne? Also jetzt geht's alles wieder ganz normal. So ab morgen beginnt ein neuer Lebensabschnitt, ne? Und am Tag davor der nächste Knaller.
Ja, am Tag davor der nächste Knaller. Zwei Tage vorher erst hat sie mir eröffnet, dass sie ungeplant in der Klinik war, weil sie wieder Schmerzen hatte. Oder nur, genau zwei Tage vorher hat sie mir das eröffnet. Und dass sie dann in zwei Tagen dieses Gespräch hat. Die Mama war im Urlaub und hat mich dann gefragt, ob ich mitkommen würde zu dem Gespräch. Sie hat es vor uns geheim gehalten, dass sie zum MRT dann dort war im Krankenhaus, um es abklären zu lassen, weil sie uns auch nicht in Panik versetzen wollte wieder. Es sind wieder Schmerzen da, MRT, was passiert? Das hat sie für sich ganz alleine ausgemacht. Und als es auf den Termin zuging, war ja dann doch lieber, dass der Papa mitkommt. Und dann fährst du ins Krankenhaus und eigentlich ist alles, ja, ins Krankenhaus wie 100-mal vorher auch schon während der ganzen Therapie. Eigentlich ist alles gut. Und dann saß man im Warteraum und irgendwie, ja, das ist schwer zu beschreiben, aber schlagartig war alles ganz komisch. Und hat stark daran erinnert, wie es beim ersten Mal war, als wir in diesem Raum gesessen sind. Und dann kommt die Ärztin, holt uns ab. Und ich gucke der Ärztin in die Augen und dachte mir, brauchst eigentlich nichts sagen.
Okay.
Und ja, rausgegangen, ein paar Tränen verdrückt, munter für ihn weitermachen. Haben sie schon mal geschafft. Was wir einmal schaffen, schaffen wir auch zweimal.
Klar, das war dann schon so eine Art Routine, ne? Da kann man sich auch dran festhalten. Das ist auch eine Form von Alltag, ne? Man weiß, was man zu machen hat. Heute der Termin, morgen der Termin. Und wir haben es schon mal geschafft, dann wuppen wir das jetzt wieder, ne?
Zack, waren wir wieder zurück auf der Kinderkrebsstation. Ja, gewohntes Umfeld, zweites Wohnzimmer. Das war ja fast schon wie unser Zuhause irgendwann. Es war wirklich wie so ein zweites Wohnzimmer, was wir da hatten. Auf einmal ist man wieder da. Na gut, weiter geht's. Ignorieren, wenn man sieht, dass Kinder nicht geschafft haben.
Ja.
Und dann ist halt ja immer das gleiche Prozedere gewesen, wenn ein Kind erlöst wurde, sage ich mal. Am Schwesternzimmer ein Tisch aufgestellt worden, Kerze, eine Tafel mit dem Namen drauf. Und das erste Mal, wenn man da vorbeiläuft, zieht es einem völlig die Füße weg, dann ist man wirklich am Boden zerstört. Und irgendwann läuft man dran vorbei und denkt, naja, ist halt so. Aber hat immer einen Gedanken dabei. Ich will niemals den Namen meines Kindes lesen auf dieser Tafel. Ja.
Wie habt ihr die Situation jetzt in dieser Klinik wahrgenommen? Also ist das wirklich klinisch und steril? Und wenn du sagst, zweites Wohnzimmer, klingt das schon... Ja, gemütlich ist wahrscheinlich jetzt was anderes, aber ist es nur die Vertrautheit der Atmosphäre, die da ist? Oder ist das auch tatsächlich schon irgendwas von irgendeine Art von Wohlfühlen, wenn man das irgendwie überhaupt mit dem Begriff betiteln kann? Mir fällt da jetzt kein besserer ein.
So perfide es klingt, ist es ein Wohlfühlen. Mhm. Im Gegensatz zu normalen Krankenhausstationen ist es auch gemütlich. Mhm. Ich habe eine ganze Zeit immer gesagt, ich glaube, dass eine Kinderkrebsstation vermutlich eines der lustigsten Stationen im ganzen Krankenhaus ist. Huh. Ja, die Kinder haben Krebs. Aber alles, was die Kinder nicht wollen, ist, dass man den ganzen Tag mit der Trauermine rumläuft und ihnen widerspiegelt, wie schlecht es ihnen noch geht. Das wissen die Kinder selbst.
Das sind halt immer noch Kinder, ne? Die wollen spielen und malen und tollen. Immer noch
Kinder. Ja. Nun war meine Tochter natürlich mit 17 eine der Älteren.
Ja.
War natürlich ganz viele kleinere da. Und an das, was man dort sieht, man gewöhnt sich dran. Das erste Mal, wenn ein kleiner Bub um die Ecke kommt mit einer Glatze, mhm, und die Mama rennt mit Infusionsstelle hinterher, mit einer langen Leitung dran, mhm, bricht man in Tränen aus, da bricht die Welt zusammen. Wo bin ich hier? Mhm. Wenn man das fünfte, sechste Mal gesehen hat, irgendwann ist es normal, das zu sehen. Und die Kinder brauchen Fröhlichkeit dort. Jetzt haben die kleinen Kinder natürlich den Vorteil, vielleicht ein bisschen einen Vorteil, ihnen geht's gut, dann wollen sie spielen und dann wollen sie Spaß haben. Ihnen geht's nicht gut und dann wollen sie es nicht. Da ist, ich denke mal, wenn ein Kind 3, 4, 5 Jahre alt ist, denkt es auch ein bisschen anders über die Krankheit nach. Wenn man damit 17, 18 ist, weiß man, was Krebs bedeutet. In der heutigen Zeit, Multimedia, wie wir sind, weiß man, kann man selbst nachlesen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist oder was passieren kann. Es war eine Wohlfühlatmosphäre, in der Tat. Man hat sich wirklich wohlgefühlt irgendwann dort.
Wo du das jetzt gerade gesagt hast, wusste deine Tochter gerade auch, als das zweite Mal der Krebs ausgebrochen ist, um ihre Situation in dem Ausmaß? Konnte sie das wahrhaben? War sie eher realistisch oder war sie eher in dem Sinn, dass sie gesagt hat, ich kämpfe, ist egal?
Wie? Beim zweiten Rezidiv oder
ja,
bei der zweiten Erkrankung?
Also
bei der zweiten Erkrankung oder beim ersten Rezidiv, ja, sie hat es gefasst aufgenommen und Papa, ich hoffe mal, wir geben nicht auf, wir machen weiter. Und auch da unsere ganz klare Stück weit Aufgabenteilung, was sie immer gesagt hat, ich gehe jeden Weg mit, ich mache alles, aber ihr organisiert. Und auch da war noch nicht die Rede davon, dass es nicht schaffen könnte, sondern dass es jetzt mit Sicherheit schwieriger wird. Ab dem Zeitpunkt kein festgelegtes Protokoll mehr existiert, wo man nach Plan gehen kann und sagt, das ist jetzt der Plan, so wird vorgegangen, sondern ein Stück weit ein freies Feld, man schaut, was funktioniert. Und man hat ja den Weg ja aufgezeichnet. Jetzt gibt es da ganz viel Chemotherapie, danach kommt die Stammzellentransplantation und danach Bestrahlung. Und dann hofft man, dass es gut wird. Und dann wird zwischendrin immer wieder kontrolliert und man sieht, es wird kleiner. Da hat sie nie den Mut verloren. Sie wusste natürlich immer, was passieren kann, aber sie hat nie den Mut verloren, weiterzumachen. Das kam für sie nicht in Frage. Sie hat davon gesprochen, Kinder zu kriegen. Und wenn sie halt durch die ganze Chemotherapie keine Kinder mehr kriegen kann, weil der Körper halt so geschädigt ist, dann adoptiert sie halt Kinder. Das war für sie die Zukunftsplanung, die war schlicht und ergreifend für sie da.
Ja.
Stammzellentransplantation war natürlich nochmal, ja, da wird halt ein Körper wirklich, ich sag mal, auf Reset, auf Null gesetzt. Dann neu hochgepäppelt. Das war natürlich schon eine Zeit, die nicht einfach war. Auch für sie nicht, weil dann noch Phasen dabei waren, wo sie wirklich richtig schlecht ging. Aber auch da hat man nie dran gezweifelt, dass der Weg funktionieren kann. Dann ging es von da aus direkt in die Bestrahlung rein. Wird schon funktionieren.
Mhm. Ja, und hat ja auch funktioniert. Hat ja funktioniert, genau. Ja. Ja. Es ist dann kam das zweite Rezidiv. Und dann auch direkt das Gespräch mit, es gibt de facto keine Chance mehr.
Am Telefon.
Am Telefon? Mhm.
Naja, wir schreiben das Jahr 2021. Es gab
Corona.
Es gab Corona.
Oh Gott.
es jetzt tatsächlich am Telefon erfahren. Wir haben es einen Tag vorher erfahren. Ich war mit meiner Frau im Urlaub. Die Mama war zu Hause und hat einen Anruf von der Klinik bekommen. Und da hat die Ärztin, die sie betreut hat, ihr ganz klar gesagt, wie der Sachstand ist. Eigentlich hätte Lien zu diesem Zeitpunkt bei dem Gespräch auch dabei sein sollen, war aber aus irgendeinem Grund Schule noch oder. Und dann wurde am nächsten Tag nochmal angerufen, dann hat sie es erfahren.
War sie alleine, als sie es erfahren hat? Oder?
Die Mama war dabei.
Okay. Was war ab da anders? Auch also für sie, sofern du das beschreiben kannst.
Ich will sagen, sie hat es geahnt. Natürlich ein Schock. Aber im tiefsten Inneren hat sie, glaube ich, wirklich geahnt, was passiert. Und das war auch das, was die Ärztin zu uns einen Tag vorher gesagt hat. Sie geht davon aus, sie weiß, was passiert. Das war ein paar Stunden tiefste Trauer in dem Moment. Fassungslosigkeit. Aber auch dann haben wir wieder angefangen zu funktionieren, alle zusammen im Team. Und haben uns auf die Suche gemacht, was für Wege gibt es noch. Man findet sich ja damit nicht ab. Wenn jemand sagt, ihr Kind will die Krankheit nicht überleben, das Erste, was man sich sagt, ist, doch, natürlich wird sie das. Alle Hebel in Bewegung gesetzt, mit unzähligen Ärzten in ganz Deutschland Kontakt aufgenommen und versucht, irgendwo noch einen Weg zu finden. Dann hat man in der Uniklinik Heidelberg noch nochmal Gewebeproben entnommen, um zu versuchen, ob man über die Genetik des Tumors mit dem Gewebe dann irgendwie nochmal einen Weg findet, nochmal eine andere Chemo zu finden. Und auch da hat sie immer gesagt, ich mache alles mit, ich probiere alles aus. Haben wir nochmal eine Erhaltungschemotherapie versucht, um zumindest den Wachstum zu stoppen oder zu verlangsamen. Aber das hat alles nicht mehr angeschlagen. Und bis halt der Punkt kam, wo sie dann bei uns in Darmstadt nochmal hätte eine Chemo machen sollen, nochmal eine Erhaltungschemo. Einen Tag vorher ist sie wieder als Notfall ins Krankenhaus gekommen, weil sie geschrien hat vor Schmerzen, weil sie wahnsinnige Schmerzen hatte. Und da gab es am Montagsmorgen ein Gespräch mit der Onkologin dort vor Ort. Und sie hat ihr eigentlich ziemlich deutlich vor Augen geführt, wie es steht. Und dass das Ergebnis wahrscheinlich das gleiche sein wird, ob sie jetzt die Chemo macht oder nicht.
Okay.
Dass die Chemo aber für sie so hart und schlimm sein wird, dass sie wirklich leiden wird in der Zeit. Und dass sie es für sich überlegen soll, was sie machen möchte.
Hat deine Tochter gerade in dem Zuge irgendwann mal geäußert, hätte ich das überhaupt machen sollen, diese Therapien?
Nein, da hat sie nie dran gezweifelt, dass es richtig war, das zu machen. Das war für sie, das war richtig, das hat sie keinen Zweifel dran gelassen. Aber dann ist sie an einen Punkt gekommen, wo sie für sich entschieden hat, sie will den Weg nicht mehr weitergehen. Sie wird keine Chemo mehr machen. Das Ergebnis wird das gleiche sein. Und da hat sie dann für sich entschieden. Ich will nicht sagen, dass sie aufgegeben hat, weil aufgegeben hat sie nie. Aber sie hat für sich entschieden, nicht mehr diesen Leidensweg der Chemo zu gehen, wenn es sowieso keine Aussicht gibt, das Blatt zu wenden.
Ja.
Das war auch dann mit, ich glaube, mit das einzige Mal, wo sie zu so einem Gespräch zum Arzt alleine gegangen ist. Sie wollte nicht, dass ich sie fahre, sie wollte nicht, dass Mama sie fährt. Meine Frau hat sie gefahren. Und hat unten gewartet. Es war Corona, es durften keine Begleitungen mit. Also hätten wir es unbedingt gewollt, dann hätten Elternteile auch mitgehen können, aber das wollte sie nicht. Dieses Gespräch wollte sie alleine führen. Und das war ein 5-Minuten-Gespräch. Da sie keine Chemotherapie macht. Und dann hat sie eine Schmerzpumpe bekommen, weil auch Sachen wie Fentanyl und das hat alles nicht mehr geholfen. Sie war auch zu dem Zeitpunkt ja schon schwerst medikamentenabhängig von den ganzen Schmerzmedikamenten, die auch nicht mehr wirklich funktioniert haben. Dann hat sie eine Schmerzpumpe bekommen, womit sie auch kein Auto mehr fahren durfte dann, was für sie das Schlimmste überhaupt war. Junger Mensch, zu dem Zeitpunkt 21 Jahre alt, kann sich nicht mehr frei bewegen.
Nicht mehr mobil sein. Und
nicht mehr mobil klar. sein. Das war schlimm für sie. Verständlicherweise. Dann hat sie die Schmerzpumpe bekommen. Und sie hatte im März 21 einen Mietvertrag für eine Wohnung unterschrieben.
Oh je. Ja.
Sie wollte ihre eigene Wohnung haben. Mhm. Im gleichen Haus, in dem auch die Oma wohnt. Und das war dann so ihr großer Frust, wo sie sagte, na toll, jetzt kann ich auch meine eigene Wohnung vergessen und jetzt läuft eh alles gegen mich. Und das stand für uns außer Frage, dass sie die Wohnung nicht bekommt. Natürlich bekommt sie die Wohnung. Und wir haben mit ihr zusammen die Wohnung hergerichtet, eingerichtet und sie ist Anfang Juli 21 in die Wohnung eingezogen. Das war ihre eigene Wohnung. Das war ihr großer Traum.
Ja.
Und den sollte sie auch haben. Drin gewohnt hat sie letztendlich 2 Wochen. Wenn es überhaupt 2 Wochen waren.
Sie hat sich den Traum erfüllt.
Sie hat sich ihren Traum erfüllt.
Ja.
Und dann ist er wieder zur Mama, weil es allein halt einfach nicht ging. Und hat er wieder bei der Mama gewohnt. Bis Oktober 21. Wurde betreut vom ambulanten Palliativdienst.
Mhm.
Aber der ambulante Palliativdienst ist auch nicht dafür ausgelegt, dass er am Tag 3, 4, 5 Mal bei einem Patienten vorbeischaut.
Ja, klar.
Und ja, dann haben wir uns umgeschaut natürlich, wie sieht's aus mit Hospiz, weil das ihr großer Wunsch war. Sie will nicht zu Hause sterben, sie will nicht im Krankenhaus sterben, sie will in einem Hospiz sterben. Sie hat sich da kundig gemacht und belesen und das war das, was sie immer gesagt hat, ich will, wenn das soweit ist, in ein Hospiz gehen.
Hm. An der Stelle interessiert mich, wie ihr generell auch miteinander über die Entscheidungen und die Entscheidungsfindung gesprochen habt. Also es gibt ja Menschen, die kriegen schlechte Nachrichten und schlechte Aussichten und machen alles mit sich aus und kommen irgendwann dann einfach mit einem Fakt raus, ich möchte das so und so wird das umgesetzt. Und es gibt Menschen, die diskutieren das und lassen andere teilhaben und gucken nach unterschiedlichen Perspektiven. Und gerade das Thema Lebensende und Sterben ist ja unglaublich tabuisiert. Und dann darüber zu sprechen, so hallo, mein Leben geht dem Ende zu. Habt ihr da offen drüber gesprochen? Über die Wünsche, die sie noch hat, über die Vorstellung, die sie hat, auch über die Vorstellung und Wünsche, die ihr auch als Angehörige natürlich habt?
Das Thema Tod war bei uns nie ein Tabuthema. Nie.
Ja.
Auch vor der Erkrankung nie. Das war Tod gehört zum Leben dazu. Drüber diskutiert würde ich nicht sagen. Man hat drüber gesprochen. Sie hat klar formuliert, was sie gerne möchte, wie sie es gerne möchte. Man kommt als Elternteil an den Punkt, wo es wichtig ist, dass sie das bekommt, was sie will. Und da mussten wir für uns als Elternteil einfach unsere Befindlichkeiten hinten anstellen. Und auch als das Thema aufkam, möglicherweise vielleicht wirklich die Sterbehilfe in der Schweiz in Anspruch zu nehmen, damit sie nicht mehr leiden muss, weil sie immer gesagt hat, ich habe keine Angst vor dem Tod, aber ich will nicht miterleben, wie ich sterbe. Ich will es nicht mitbekommen, ich will nicht leiden.
Ja.
Und da war das durchaus ein Thema für sie, möglicherweise den Weg in die Schweiz zu wählen.
Okay.
Wo sie uns auch ganz klar gefragt hat, ob wir den Weg mit ihr mitgehen würden. Es gab für uns nur ein klares, selbstverständlich, natürlich würden wir das tun.
Ja.
Dass man innerlich nach was anderem geschrien hat.
Hm.
Natürlich. Aber wir haben nie einen Zweifel daran gelassen, dass wir akzeptieren, was sie möchte und wie sie es möchte. Weil wir nie wollten, dass sie sich dann doch anders entscheidet, weil wir es gerne anders hätten. Es ist ihr Weg. Und es ist, ja, es sind ihre intimsten Momente, dieser Weg. Und da soll sie bekommen, was sie möchte. Deswegen gab es da keine Diskussion in dem Sinne, man hat drüber gesprochen. Und dann war das in Ordnung so.
Ja, man muss ja einfach sagen, also wie absurd ist das bitte? Deine Tochter sagt zu dir, ich möchte gerne Sterbehilfe in Anspruch nehmen. Und das Einzige, was man ja eigentlich wahrscheinlich jeder schreien würde, wäre, nein.
Ja.
Nein, verdammt. Auf keinen Fall. Aber das ist halt.
Macht man innerlich,
selbst, ja. Ja, genau. Aber ja, ich glaube, selbstbestimmt sein in dem Moment ist dann das größere Gut. Ne?
Ich finde das, total beachtenswert,
das voll, muss
also,
ich auch sagen.
Völlig. Also, schön, ne? Also dass ihr das so gemacht sich habt, selbst natürlich. Irgendwie so zurücknehmen zu können, um einen Boden zu bereiten, dass sie einfach so sehr sie selbst sein kann. In so einer auch für dich schwierigen Situation finde ich absolut hochachtungsvoll, muss ich sagen.
Ich habe immer gesagt, ich glaube, man kann sagen, das ist die höchste Form der Liebe. Und da gehört das Gehen lassen nun mal mit dazu.
Ja. Bedingungslos, ne?
Bedingungslos.
Ja, genau.
Und ja, dann hat man drüber gesprochen, aber trotz allem gab es auch normale Momente und es gab auch schöne Momente. Man hat ja trotzdem versucht, das Leben so normal wie möglich zu bereiten.
Mhm.
Auch hier. Wenn sie kommt, ich sie sehe und ich breche Tränen aus wegen der Situation, hilft dir das keinen Schritt weiter. Auch da hat man gelacht und hat schöne Tage und schöne Momente gehabt, so schön es ging.
Mhm.
Ja, und dann irgendwann kamen die Gespräche dann Richtung, auch mit den Palliativmedizinern, die dann ins Feld geführt haben, wegen ihrer Angst vor dem Tod und nicht mitbekommen, dass es halt die Möglichkeit gibt, dass sie, wenn es für sie einen Zustand gibt, der für sie nicht mehr aushaltbar ist, dass man auch die Möglichkeit hat, dass sie sediert wird, dass sie schläft und es nicht mitbekommen muss.
Mhm.
Und das war, glaube ich, so der Moment, wo sie sich dann von der Lösung in der Schweiz abgewandt hat ein Stück weit und wusste, okay, hier wird mir auch geholfen.
Ja.
Dass ich nicht leiden muss am Ende.
Ja, weil es ihr natürlich nicht um das Sterben an sich ging, sondern eben darum, dass sie nur diesen Weg dahin nicht spüren muss, weil das ja, wie du erzählst, natürlich mit vielen Schmerzen verbunden war und das, ja.
Nicht spüren, wie es passiert.
Also ich kann diesen Gedankengang total nachvollziehen und dass dann irgendwie das Erste, was man ja auch sich dann direkt denkt, dass das dann Sterbehilfe ist und was in Deutschland ja eben so in der Form, wie es eben im Ausland erlaubt ist, nicht erlaubt ist, trotzdem ja halt quasi dann diese Situation an sich so annimmt und sagt dann so, ja, ich kann den Gedankengang irgendwie verstehen, aber trotzdem, das eine ist ja ihr Gedankengang und so, wie sie das selbst mit umgegangen ist und das andere ist ja dann auch eben, das dann zu akzeptieren. Das ist ja dann eben nicht nur eine Schmerzpumpe, sondern auch dann, also beziehungsweise dann diese Sedierung geht ja noch viel darüber hinaus. Danach ist ja Kommunikation ja auch in dem Sinne nicht mehr krass.
Ja, und es war halt Schmerzpumpe und das alles, auch das hat alles nicht mehr geholfen. Und da sind wir dann im Oktober 21 an den Punkt geraten, wie gesagt, wo es auch einfach nicht mehr ging, auch nicht mehr aushaltbar war. Mhm. Auch für die Mama zu Hause, für uns alle nicht mehr aushaltbar war.
Nee, das ist ja auch, also auch da stelle ich mir wirklich schlimm vor, als Vater, als Mutter, als Freund, Freundin mit ansehen zu müssen, wie jemand so leidet. Ne? Und wenn dann auch Schmerzmedikamente, ich meine, da schlagen ja zwei Herzen in einer Brust. Ne? Ich möchte sie so lange wie möglich behalten, aber das möchte ich jetzt auch nicht.
Ja? Man hat viele Gedankengänge in diese Richtung. Man würde jeden Weg mitgehen, um sie behalten zu dürfen.
Mhm.
Nur damit man sie behält, weil der eigene, ich nenne es mal der eigene Egoismus sagt, ich will sie natürlich nicht verlieren. Aber die Rechnung bezahlt sie.
Mhm.
Oder hätte sie bezahlt. Und als wir dann an dem Punkt waren, dass das der ambulante Palliativdienst am Tag zwei, dreimal kommen musste und sie schreiend im Bett lag und egal was mit ihr in welcher Dosis gegeben hat, nicht mehr geholfen hat, hat auch der ambulante Palliativdienst mehr oder weniger die Waffen gestreckt und sagte mir, das funktioniert nicht mehr, so funktioniert es nicht mehr. Und dann ist die Entscheidung gefallen, dass sie jetzt der Zeitpunkt ist, wo sie ins Hospiz kommt oder ins Krankenhaus. Und Krankenhaus wussten ihr, Krankenhaus ist keine Option. In der Anonymität des Krankenhauses dann irgendwo untergehen. Und sie war ja zwei, dreimal im Krankenhaus auf der
Palliativstation?
Palliativstation. Ja, das ist halt eine andere Hausnummer. 30 Patienten, 2 Pflegekräfte, da weiß man, wie gut sich um die Leute gekümmert wird. Und dann ist die Entscheidung gefallen, das war dann an einem Donnerstag, meine ich, dass sie ins Hospiz kommt. Und das Hospiz hat signalisiert, dass sie montags kommen kann. Und ja, die Nacht vorher, Sonntag auf Montag, war auch eine ganz, also der Sonntag vorher ein ganz schlimmer Sonntag, wo sie nur schreiend im Bett gelegen ist, auch hier wieder alle Medikamente, es hat nichts geholfen, es hat nicht funktioniert. Und dann hat man die Stunden gezählt, bis man ins Hospiz gehen durfte. Und dann kam der Montagmorgen und dann ist im Krankentransport ins Hospiz gefahren worden.
Habt ihr euch das vorher angeguckt und ausgesucht?
Nein. Ausgesucht, es gibt nichts zum Aussuchen.
Naja.
Es gibt in Darmstadt ein Hospiz mit 12 Plätzen. Es gibt ambulante Hospizdienste, die gibt es auch noch. Aber da wäre der Punkt gewesen, sie wäre zu Hause gewesen.
Ja.
Von da gab es nur dieses eine Hospiz. Was wir hatten Wochen vorher angefragt, in, ich sag mal, in einer nächstgelegenen größeren Stadt gibt es ein großes Kinder- und Jugendhospiz, was eigentlich die erste Wahl gewesen wäre. Aber von da hieß es dann recht lapidar einfach nur, wir können die medizinische Versorgung nicht sicherstellen. Da schluckt man. Fragt nochmal, ob es ihr Ernst ist.
Ja.
Ja, können das nicht sicherstellen, dass sie medizinisch versorgen. Also hat man nur die eine Wahl, ins Erwachsenenhospiz gehen.
Was hat sich mit diesem Weg ins Hospiz und dann im Hospiz sein verändert?
Was sich für uns in erster Linie natürlich verändert hat, war natürlich das Pflegen und Kümmern und für uns die vermeintliche Kontrolle. Es war immer jemand da, der sie pflegen konnte, der sich um sie sorgen konnte. Wenn sie Schmerzen hatte, geschrien hat um Schmerzen, waren immer Leute da vom Fach, die wussten, was sie tun können, was sie machen können, um ihr zu helfen. Wir wurden von jetzt auf nachher in die Besucherrolle geschoben, was für uns grausam war am Anfang. Es war, wir hatten 4 Jahre Erkrankung mit Krankenhaus, mit allem drum und dran und dann hat man sich immer gekümmert, auch wenn da Pflegekräfte waren. Man hat rund um die Uhr das Kind betreut und sich um alles gekümmert und alles auch kontrolliert, ob alles klappt mit Medikamenten, ob alles gepasst hat. Und auf einmal soll man nur noch der Besucher sein, der in der Ecke sitzt und zuguckt.
Ja, klar.
Das war nicht leicht. Das hat man uns auch nach circa einer Woche im Hospiz ziemlich deutlich gesagt. Weil die erste Woche im Hospiz haben wir natürlich so weitergemacht wie im Krankenhaus auch. Wir waren rund um die Uhr bei ihr. Und,
naja.
Was wir überhaupt nicht gemerkt hatten, war, dass das Pflegepersonal eigentlich mehr mit uns über sie gesprochen hat, über das, was sie jetzt möchte und bekommen soll, als das Pflegepersonal mit ihr gesprochen hat. Wir waren es aus dem Krankenhaus nicht anders gewohnt. Dann hat uns nach circa einer Woche eine der jüngsten Schwestern oder Pflegerinnen auf die Seite genommen und hat mit uns ein ziemlich deutliches Gespräch geführt und uns vor Augen geführt, wie es funktioniert und wie es nicht funktioniert. Und ab dem Zeitpunkt wussten wir, okay, morgens kommen, abends gehen, und die Pflegekräfte machen lassen. Und das war ja im Hospiz die ganze, der Anfang, es war immer die Rede davon, die Gäste. Ich sage, ja, wir sind die Gäste. Nee, nee. Sie ist der Gast. Wir sind Besucher. Da habe ich am Anfang noch gesagt, naja, immer der neumodische Kram sind Patienten. Es hat gut 2 Wochen gedauert, bis ich verstanden habe, es sind keine Patienten, es sind wirklich Gäste. Und dass sie entsprechend so behandelt werden. Und als wir dann es geschafft haben, uns für uns zurückzunehmen und die Besucherrolle anzunehmen und auch anzunehmen, dass wir jetzt nur noch Mama und Papa sein können und uns darauf besinnen können, einfach Mama und Papa zu sein und für sie mit allem da zu sein, wofür Pflegekräfte nicht zuständig sind, hat es auch gut funktioniert. Aber das war ein Lernprozess, der in der Tat gute 2 Wochen gedauert hat.
Ich stelle mir das auch wirklich hart vor, ne? Aus dieser Rolle von, ich kann was machen. Ne? Ich kann, keine Ahnung, für Medikamente sorgen, für Sauberkeit sorgen, für Ordnung sorgen. Ich habe eine To-Do-Liste und ich kann am Ende des Tages mich einmal kurz hinsetzen und sagen, so, das habe ich heute alles geschafft für Sie. Ne? Das bedeutet aber auch, in der Zeit sind die Hände aktiv, aber das Herz nicht so sehr. Ne? Und dann fällt das plötzlich alles weg. Das ist doch so ein bisschen nackig machen, oder?
Ja, hat so ein bisschen was davon. Was man dann noch macht, ist, man bringt Speisen und Getränke. Kümmert sich um das leibliche Wohl.
Ja.
Und da war sie mit Sicherheit nicht die anspruchsloseste. Aber in der Situation machen wir uns nichts vor, da macht man alles.
Ja, klar. Ja.
Man weiß, wo man ist, man weiß, wo die Reise hingeht und dann gibt es kein Nein. Will man das vielleicht das Letzte, was ein Mensch von einem hört, ein Nein ist?
Klar, will man nicht.
Und das war halt dann unsere Rolle. Wir haben uns aufgeteilt. Einer von uns war von morgens bis Nachmittag da, der andere von Nachmittag bis in den Abend da. Und das wollte sie auch, dass immer jemand von uns da ist. Mama, Papa sollten immer da sein. Und das hat dann auch gut funktioniert. Und die Arbeit, die dann im Hospiz gemacht wurde, ist halt, ja, man kann gar nicht dankbar genug sein den Menschen gegenüber, die sich so rührend um diese Person kümmern, um die Gäste kümmern. Das hat es uns dann halt sehr, sehr leicht gemacht. Und man hat sich nicht nur um das Kind gekümmert an der Stelle, sondern auch um uns als Eltern. Hat uns immer mal wieder in Gespräche gezogen oder mit uns gesprochen, wie es uns geht. Das ist ja was, was bei sowas in der Regel keiner fragt. Das ist immer die Frage, wie geht's dem Kind? Wie geht's dem Kind? Aber wie es uns geht, das interessiert in der Regel. Interessiert nicht. Und das war sehr, sehr wichtig auch für uns, dass man gemerkt hat, man arbeitet mit uns zusammen und hilft uns auch auf diesem Weg. Ob das jetzt die Pflegerin war, ob das die Leitung war, ob das die Pfarrerin waren, weil es ein evangelisches Haus war, ob es die Ehrenamtlichen waren, ob es die Hauswirtschaftsleute waren, die sich eigentlich vor Ort um das leibliche Wohl gekümmert haben. Das war so ein gutes Verhältnis, was man da hatte und man hat sich so rührend um uns alle gekümmert. Besuchsregelung, es war Corona-Zeit. Ja, es wollten natürlich ganz viele Menschen, wollten sie besuchen. Wie regelt man das? Und dann haben wir für uns natürlich gleich, ah ja gut, dann machen wir das so, so und so. Bis dann die Hospizleitung gesagt hat, nee, sie machen gar nichts. Das machen wir. Und die haben sich drum gekümmert und organisiert, wer wann zu Besuch kommen kann, in Absprache dann mit ihr. Da waren wir komplett außen vor. Man hat uns auch diesen Druck weggenommen. Was uns aber auch den Druck weggenommen hat, jemanden zu sagen, du darfst nicht kommen.
Naja, klar.
Und weil wir es ja vorhin drüber hatten, wie bereitet sie sich darauf vor oder hat sie sich darauf vorbereitet? Sie hatte ganz klare Vorstellungen, wie alles ablaufen soll. Sie wollte eine Feier haben, sie wollte so eine Art Farewell-Party haben. Sie wollte eigentlich nochmal ins Disneyland, was aber medizinisch leider nicht funktioniert hat. Sie wollte selbst entscheiden, wie ihre Beisetzung aussehen wird. Das war 1 oder 2 Wochen, bevor sie letztendlich ins Hospiz gegangen ist, waren wir mit ihr beim Bestatter bei uns im Ort. Und da hat sie ihre Bestattung geplant. Von Anfang bis Ende. Was sie anziehen möchte, was sie anhaben möchte, wie das Bettzeug aussehen soll, was im Sarg liegt. Wen sie auf jeden Fall sehen will bei der Beisetzung, wer auf jeden Fall nicht kommen braucht. Das war von ihr alles der Dame vom Bestattungsinstitut ins Buch diktiert, so soll es sein. Und da hat man auch keinen Zweifel dran gehegt, dass es auch genauso sein wird. Das Einzige, was er nicht geschafft hat, war die Musik aussuchen. Das wollte sie dann eigentlich im Hospiz machen, das hat es aber irgendwie, das war ihr dann scheinbar nicht mehr so wichtig. Das war das Einzige, was wir eigentlich bei der Beisetzung für sie wirklich ausgesucht haben.
Krass. Und das sind, also für mich ist es ja ein alltägliches Phänomen, wir bekommen das immer wieder mit, aber das sind natürlich meistens Menschen, die nicht dem Tod ins Auge blicken und auch meistens deutlich älter sind natürlich. Trotzdem, ja, einfach jemanden vor sich sitzen zu haben, der das genau weiß und so genau deklinieren kann, dass ich kann mir das, ich muss sagen, ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Und das ist ja irgendwie auch eine, wo wir wieder bei Selbstbestimmtheit sind. Ne?
Ja.
Das ist einfach selbstbestimmt in jedem Punkt. Und
sie hat ganz klar geäußert, sie mag keine Trauerkleidung, es soll fröhliche Kleidung getragen werden. Es soll niemand um sie trauern an dem Tag, es sollen alle ihr Leben feiern.
Mhm.
Und sie hat darauf bestanden, dass an ihrem Grab bei der Beisetzung jeder einen Schnaps mit ihr trinkt. Und auch, was es sein wird.
Ja.
Das hat sie ganz klar, so soll es sein.
War das erleichternd, zu wissen, dass ihr die Entscheidung nicht für sie treffen müsst?
Auch im Nachgang finde ich es als extrem erleichternd und kann es allen Menschen immer nur raten.
Mhm.
Unterhaltet euch darüber, wenn es soweit ist, was wollt ihr? Und ich finde es eigentlich schlimm, wenn es zu einer Beisetzung kommt, dass es möglicherweise so läuft, wie derjenige, der beigesetzt wird, es überhaupt nicht wollte. Das finde ich einen Gedanken, den finde ich nicht schön.
Mhm.
Und es war ja ein Stück weit wirklich erleichternd, weil sie genau formuliert hat, was sie haben wollte. Wir mussten nicht überlegen, was hätte ihr jetzt gefallen, was hätte sie schön gefunden. Das macht es, so schwer es ist, doch leichter, weil man weiß, das, was man jetzt macht, das wollte sie.
Ja.
Und zwar von Anfang bis Ende. Ja, in ihrer Wohnung haben wir dann gehalten, weil sie war im Hospiz und ja, immer mal wieder, ob sie vielleicht nochmal nach Hause geht oder mal zu Besuch nach Hause geht. Die Option gibt es ja auch alles, dass sie morgens mal nach Hause fährt, abends wiederkommt. Dann haben wir lange überlegt, was machen wir mit der Wohnung. Und wir haben gesagt, nein, die Wohnung bleibt, bis sie nicht mehr da ist. Ich mag niemals in die Augen schauen müssen, wenn sie vielleicht irgendwann sagt, ich würde jetzt gerne in meine Wohnung fahren und würde gerne meine Wohnung nochmal sehen. Das hätte ich nicht mit mir vereinbaren können.
Mhm.
Also ist sie auch gehalten worden. Letztendlich hat sie das Hospiz nie verlassen.
Mhm.
Wollte sie dann nicht mehr. Da war möglicherweise auch ganz viel die Ängste davor, gewisse Dinge bewusst ein letztes Mal zu machen. Auch die Feier hat letztendlich nicht stattgefunden. Auch wenn das Hospiz angeboten hat, wir können es ja auch angrenzend ans Hospiz machen. Da ist eine evangelische Kirche mit einem Veranstaltungsraum nochmal. Und das Hospiz hätte alles dafür getan, dass diese Feier tatsächlich stattfinden kann. Mussten sie letztendlich 2 Tage vorher absagen, weil es ihr gesundheitlich einfach nicht gut genug ging, das zu tun. Möglicherweise auch das vielleicht von ihr schon eine Schutzreaktion. Jetzt wirklich bewusst das zu tun. Aber das Hospiz hätte das alles gemacht. Sie hätten alles gemacht, was sie wollte. Aber sie wollte es letztendlich dann nicht. Sie wollte nicht rausgehen. Sie ist in dem Zimmer geblieben. Sie ist eigentlich wirklich diese kompletten 5 Monate, bis sie letztendlich im März 22 gestorben ist, in dem Zimmer geblieben.
Wie war die Erfahrung im Hospiz? Es gibt ja ganz viele Menschen, die haben irgendwie Angst, wenn sie den Namen nur hören oder das Wort nur hören und verbinden ganz schlimme Dinge damit. Wie war das für euch? Was habt ihr erwartet und was habt ihr vorgefunden?
Erwartet haben wir eigentlich erstmal nichts. Man hat seine Vorstellung von einem Hospiz und ich glaube, das ist das, so geht es vielen Menschen. Ein Hospiz, ein dunkles Gebäude, wo man in den Keller geht, in dunklen Räumen, Pflegerinnen, Schwestern in dunkler Kleidung rumlaufen und am Ende sterben die Leute. Ein düsterer Ort. Jetzt ist man so im Funktionsmodus, wenn man sein Kind ins Hospiz bringt. Das war, wie die 4 Jahre vorher auch, erstmal nur funktionieren.
Hm.
Funktionieren, das ist jetzt so. Man hat es eigentlich erst so ein paar Tage später ein Stück weit realisiert, okay, das ist jetzt wirklich passiert, wir sind wirklich diesen Schritt, mussten wir jetzt gehen. Und dann realisiert man, dass es nun mal eine Einbahnstraße ist. Wir waren ganz schnell sehr angenehm überrascht über die Atmosphäre im Hospiz. Es war kein Krankenhaus, es war kein Hotel. Aber es war eine extrem angenehme Atmosphäre mit unwahrscheinlich netten Menschen, die alles dafür getan haben, dass es den Gästen so gut wie möglich geht. So gut es eben der gesundheitliche Zustand zulässt. Mhm. Und das war sehr, sehr angenehm, das zu sehen. Und das ist auch was, was es uns dann sehr leicht gemacht hat über diese ganzen 5 Monate. Zu sehen, dass es wirklich ein Ort der Menschlichkeit gibt, wo man auf diesem ja, intimsten Weg eines Menschen wirklich menschenwürdig mit dem Menschen umgeht. Und das hat es dann auch schon ein Stück weit leichter gemacht, diesen Weg. Die ganzen vielen Angebote, unwahrscheinlich viele Leute, die angeboten haben, dass sie mit ihr Gespräche führen. Mal hat sie es angenommen, mal nicht. Fürs Hospiz war es natürlich auch ein Stück weit eine spezielle Situation. Ein 21-jähriger junger Mensch ist halt auch nicht unbedingt die Stammkundschaft.
Ja, klar.
Und dann waren Schwestern oder Pflegerinnen dabei, die waren gerade mal 2, 3 Jahre älter wie sie.
Das ist halt auch null vergleichbar, wenn man 3-mal so alt wurde, zum Beispiel. Also ja. Das ist ja eine ganz andere Lebensrealität. Man hat viel weniger Erfahrung gemacht, aber gleichzeitig nimmt man andere Situationen als wichtig wahr und so. Das ist ja ganz, ja, also klar, es ist einfach eine andere Zielgruppe, die normalerweise im Hospiz ist. Und das macht es natürlich nicht einfacher, das dann so umzustrukturieren, auch von den Personen, die dann da arbeiten, damit es auch für eben die eine Person passt.
Aber man hat es wunderbar geschafft. Also die haben wirklich den Spagat so gut geschafft, dass wir uns alle immer wohlfühlen konnten. So schlimm wie diese ganze Situation ist, konnten wir uns dort wohlfühlen. Und gerade auch das jüngere Personal war für sie stellenweise immens wichtig. Da waren nachts ein Pfleger da, ich weiß nicht, wer älter war, Ende 20, Anfang 30 vielleicht, da war immer nur nachts da. Das war für sie Gold wert. Da hat sie Leute in nahezu ihrem Alter gehabt, sage ich mal, mit denen sie sich unterhalten konnte über ihre Ängste, Nöte und Sorgen und sich mit Leuten unterhalten konnten, die nahezu in ihrem Alter waren und die nicht Mama und Papa heißen. Mhm. Und das war auch für sie wichtig, dass sie da auch mit Leuten sprechen kann und auch mir ihr Herz ausschütten kann, ohne dass wir es vielleicht auch erfahren haben. Und mit Sicherheit auch ihre kleinen Geheimnisse auf diese Art mitgenommen hat. Mhm. Eltern müssen nicht immer alles wissen.
Aber das stelle ich mir ja sowieso so, also wo du das jetzt gerade so sagst, du bist Papa. Trotzdem ist die Phase gerade, wo ihre Krankheit war, genau die Phase, wo man sich eigentlich denkt, Mama und Papa müssen das jetzt eigentlich, was ich gerade mache, nicht hundertprozentig alles mitbekommen. Und ich möchte viele Sachen irgendwie für mich selber machen. Und genau dann, ja, sich irgendwie darauf verlassen zu müssen, dass man das alles gemeinsam macht, ist natürlich auf der einen Seite toll, aber auf der anderen Seite genau die Lebensrealität, wo man sagt, oh Gott, das ist...
Oh. Ja klar, du bist gerade Flügge geworden, genau, und willst auf eigenen Beinen stehen und
willst
zack,
eine eigene Wohnung,
bam,
ein eigenes Leben führen.
Ja.
Aber es war wichtig für sie, dass wir da waren. Es war sehr wichtig für sie, dass wir da waren.
Das meine ich, das wollte ich jetzt gerade gar nicht sagen.
Sie hat immer darauf bestanden, dass wir da sind.
Ja.
Aber genauso wichtig war es für sie auch, wenn wir mal nicht da waren und gerade das junge Personal da war, mit ihr gesprochen hat.
Ja klar.
So hat sie ein Stück weit für sich, denke ich mal, auch einfach alles abgedeckt gehabt an der Stelle.
Ja. Oftmals ist es auch einfacher, mit Menschen zu sprechen, denen man nicht emotional verbunden ist, um nicht auch noch irgendwie die Last von deren Trauer oder Enttäuschung oder was auch immer noch mittragen zu müssen.
Hm. Und auch im Hospiz, auch hier war der Tod nie ein Tabu. Auch da war es nach wie vor, hat keine Angst vor Sterben, sie hat sich damit abgefunden, dass es so ist, wie es ist. Ab und zu kam es dann mal raus, dass sie rausgebrüllt hat, dann ist man wirklich mal eine halbe Stunde heulend nebeneinander gesessen, hat sie im Arm gehalten, weil sie einfach nicht gehen wollte.
Mhm.
Aber es gab auch schöne Zeiten im Hospiz. Wir haben auch gelacht, wir haben auch gespielt, zusammen Fernsehen geguckt. Wir hatten schöne Momente dort.
Mhm.
Dann ist der Papa halt mal abends um 23:30 zum McDonald's gefahren, hat was zum Essen geholt, weil sie gerade jetzt darauf Lust hatte.
Ja.
Da macht man das halt. Und was für sie auch ein wichtiger Punkt war im Hospiz, es gab einen Ein Hund, den man sich eingekauft hat, ein Therapiehund, der eigentlich alle 2 Wochen kommen sollte oder da war. Und das hat ihm unwahrscheinlich gut getan. Der ist dann zu ihr ins Zimmer gekommen, wurde eine Decke aufs Bett gelegt, dann durfte er auch zu ihr aufs Bett gehen. Und das hat ihr unwahrscheinlich viel gegeben. Das war, hat sie auch unwahrscheinlich beruhigt. Hm. Dass wir dann auch gesagt haben, okay, dann versuchen wir, sie noch öfters kommen zu lassen, dass sie auf unsere eigenen Kosten dann noch mal öfters kommt mit dem Hund, weil wir einfach gemerkt haben, wie sehr Lian beruhigt war, wenn der Hund da war. Und es Momente gab, wo es ihr überhaupt nicht gut ging und sie eigentlich auch gar nicht wollte, dass der Hund reinkommt. Und dann steht die gute Dame mit Hund in der Tür und dann sagt sie, ach komm doch. Mhm. Und auf einmal ist ein Kind, was eben noch vor Schmerzen sich gekrümmt hat und geschrien hat, komplett ruhig mit dem Hund auf sich und kommt wirklich zur Ruhe. Das waren auch schöne Momente, das so zu erleben. Und da habe ich für mich auch das erste Mal realisiert, was so ein Therapiehund eigentlich kann. Wie der wirken kann, das hätte ich nie für möglich gehalten. Hm. Und diese Optionen haben alle immer bestanden im Hospiz für uns. Das war ja ganz, ganz großes Kino, was da geleistet wurde für uns und für sie.
Toll.
Aber trotz allem hat man halt immer den Punkt, man fährt abends heim und weiß nicht, was man am nächsten Morgen vorfindet.
Ja, man hat Angst, wenn das Telefon klingelt, ne?
Man hat Angst, wenn das Telefon klingelt, man zuckt zusammen, wenn das Telefon klingelt. Und ich war sehr darauf bedacht, von Anfang an schnell an den Punkt zu kommen, wo alles ausgesprochen ist. Dass, wenn es passiert, nichts unausgesprochen ist. Das war uns unwahrscheinlich wichtig, ihr und mir. Und da ist nichts unausgesprochen geblieben. Sodass man irgendwann an einem Punkt war, wo man sagt, okay, wenn es jetzt passieren würde, habe ich zumindest nicht den Punkt, es ist über irgendwas nicht gesprochen worden. Ich hätte vielleicht noch was klären wollen mit ihr. Das war ausgeräumt soweit. Und das gibt auch, nimmt noch ein bisschen die Last runter. Weil man weiß, es ist, zwischen uns ist alles fein.
Das ist befreiend, ne?
Ja. Das ist absolut befreiend.
Ja. Wenn wir jetzt ein bisschen vorspulen, konntest du dich gut verabschieden?
Ja. Der Abschied selbst ist was eigentlich über die ganzen 5 Monate ging. Man hat sich jeden Tag ein Stück weit verabschiedet. Sodass eigentlich das wirkliche, wie verabschiedet man sich jetzt, als der Zeitpunkt kam, wo es für sie körperlich überhaupt nicht mehr ging und sie auch körperlich zu eigentlich so gut wie nichts mehr in der Lage war. Sie hat kaum noch was gesehen. Hat sie für sich die Entscheidung getroffen, jetzt ist der Zeitpunkt, wo sie gerne die Sedierung möchte. Es war ein Freitagnachmittag, da musste bis montags noch warten, weil die Ärzte noch sich auch zusammenschließen mussten und darüber befinden mussten, ob das jetzt ein gangbarer Weg ist. Und dann kam der Punkt, Montagnachmittag kommen die Ärzte und dann wird das kommen. Dann haben wir mit den Ärzten nochmal gesprochen, dann hat man darüber gesprochen, was jetzt passiert. Und das Interessante ist, an dem Tag, sie war schon 2-3 Tage lang wie in so einem absoluten Dämmerzustand, in der Fantasiewelt, hat nur noch fantasiert. Es war nicht schön mit anzusehen. Und dann sollten montags die Ärzte kommen, 16 Uhr. Und um Punkt 16 Uhr schlägt sie die Augen auf, als wäre nie was gewesen. Und war komplett klar bei sich, auf was wir warten. Wir warten auf die Ärzte. Ja, warum kommen die? Wegen der Sedierung. Ach so, ja. Das wolltest du doch. Ja, sagt sie, aber ich habe da keinen Spaß gemacht. Natürlich. Dann bekommen die endlich. Und dann haben die Ärzte nochmal mit ihr gesprochen und dann war klar, okay, das ist jetzt der Weg, der ihr Weg. Ja, und wie verabschiedet man sich dann? Meine Eltern sind um die Ecke gestanden und haben darauf gewartet, dass sie nochmal zu ihr kommen können. Da haben wir dann gefragt, was sollen Oma und Opa nochmal kommen? Nö. Wenn jetzt Oma und Opa nochmal kommen, dann muss ich der anderen Oma auch Bescheid sagen, dass sie auch nochmal kommen darf. Das will ich nicht, nein. Wenn ich schlafe, können sie gerne kommen. Aber jetzt will ich nur mit euch sein. Und der Moment, wenn dann letztendlich das Ganze läuft und die Sedierung anfängt und man merkt, da kommt langsam der Dämmerschlaf und sie schläft ein, ja, kommt doch mal ein, ich habe euch lieb. Aber verabschieden in dem Moment. Ich glaube, das hat alles auf einer komplett anderen Ebene stattgefunden. Was soll man in dem Moment sagen? Gute Reise, tschüss, mach's gut.
Ja.
Das, was man immer wieder liest, komm gut über die Brücke oder nein. Es war sehr ruhig. Es war wichtig für sie und das war das, was sie wollte.
Mhm.
Dass Mama und Papa bei ihr sind. Dann hat sie das bekommen.
Wow.
Und letztendlich dann mit Mama und Papa in der Hand. Durfte ich dann schlafen.
Okay.
Aber in der Tat keine große Verabschiedung, eigentlich keine Worte mehr. Das war wirklich sehr, sehr leise. Mein letztes Jahr, ich habe euch lieb. Und wenn man dann dachte, oh, jetzt schläft sie, und hat sich mal kurz erlaubt, mal kurz die Hand wegzunehmen. Dann so ein Auge wieder halb auf.
Mhm.
Hand. Das war für sie extrem wichtig, dass wir die Hand halten. Und es hat sehr lange gedauert, bis sie wirklich sediert war. Sie haben langsam angefangen mit Medikamenten. Und da war so wie in der ganzen Therapie, da auch mit den Schmerzmedikamenten vorher immer war, es wurden unwahrscheinliche Mengen benötigt, bis man sie überhaupt an den Punkt gebracht hat, dass sie wirklich geschlafen hat. Das war insgesamt ein Prozess von, ich glaube, es waren 4 Stunden,
okay,
die das gedauert hat. Ja, und dann haben wir am nächsten Tag Oma und Opa und die beste Freundin geholt. Und die waren dann alle da, haben sich von ihr verabschiedet. Und dann, ja, wusste man nicht, mit der ersten vorher gesprochen. Ja. Wie lange dauert sowas?
Oh,
das konnte natürlich keiner sagen. Und das Einzige, was man gesagt bekommen hat, war, naja, es dauert keine 4 Wochen.
Mhm.
Ja, super.
Mhm.
Und letztendlich war es dann einen Tag später, wo sie morgens dann verstorben ist. Und auch das war wieder ihr Weg. Alleine.
Okay.
Die Mama war bis abends da, ist dann abends gegangen. Ich wollte am nächsten Morgen wieder reinkommen. Und hat sich dann eine Stunde, bevor ich gekommen bin. Ich glaube, das war so ein bisschen vielleicht auch das Typische, wenn ich da gewesen wäre, wäre es vielleicht auch nicht passiert. Nicht in dem Moment.
Mhm.
Ja. Man hat alles getan, was man tun kann, aber letztendlich, wenn man sieht, wenn ein 21-Jähriger, zu dem Zeitpunkt 22 Jahre schon, sie hat im Hospiz noch ihren 22. Geburtstag gefeiert, kurz vor Weihnachten, es ist nicht, ich will auch nicht mehr reden von nicht mehr lebenswert, es ist einfach würdelos für einen 22-jährigen jungen Menschen auf dem Toilettenstuhl zu sitzen und der Papa muss sich drunter beugen zum Saubermachen und überhaupt. Und nicht mehr sitzen zu können, gar nichts mehr zu sehen. Das hat nichts mehr mit würdigem Leben zu tun.
No.
Wie gesagt, ich rede nicht mehr von lebenswert, das ist weit davon entfernt. Ich rede wirklich davon, wenn ein Mensch seine Würde verliert, und dann glaube ich, ist es auch richtig und wichtig, auch diesen Weg gehen zu dürfen. Ja, das Einzige, was einen so ein Stück weit oder mich so persönlich so ein kleines bisschen ärgert, diesem April hatte ich ein Gespräch mit einem der führenden Palliativmediziner in Deutschland, wo wir es gerade über diese Phase hatten, wo sie so dämmerig war und so halt weggetreten war und fantasiert hat, wo sofort sagte, naja, das sind die letzten 72 Stunden eines Menschen im Leben. Das ist der normale Prozess. Der hat da angefangen. Das heißt, wir haben eigentlich an Tag 2, Tag 3 dieses Prozesses gab es diese Sedierung. Hätten uns das die Palliativmedizin an diesem Montag ganz klar gesagt, dann wären wir nicht mehr von ihrer Seite gewichen. Dann hätten wir sie nachts nicht alleine gelassen, dann wären wir da geblieben. Aber mit der Voraussicht, das kann auch 2 Wochen dauern. Und man ist körperlich wie nervlich schon nicht mehr im roten Bereich, sondern schon weit drunter. Minus, ja. Und muss irgendwie gucken, dass man mit seinen eigenen Kräften noch haushaltet, dass man das schafft.
Na klar.
Hätte man gewusst, dass es wirklich nur noch eine Frage von Stunden ist, wären wir da geblieben. Das ist so das, was einen so ein bisschen ärgert, dass da die Palliativmediziner nicht den Arsch in der Hose hatten und Klartext gesprochen haben, gesagt haben, pass auf, wir reden ja nicht über eine Woche, wir reden nicht über 5 Tage, wir reden wirklich vielleicht über 1-2 Tage. Hm. Das hätte man sich so im Nachgang einfach gewünscht. Aber man kann es nicht ändern.
Ja. Puh, ich bin ganz schön angefasst jetzt gerade, muss ich sagen.
Ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass die restlichen Fragen auch irgendwie über werden.
Ja, also.
Ich glaube.
Ich empfinde gerade eine ganz, ganz tiefe Dankbarkeit, dass du die Geschichte mit uns geteilt hast.
Toll.
Und auch wie du sie mit uns geteilt hast. Und ganz, ganz schwer. Und ich muss ein bisschen kämpfen. Schweres Thema. Und ich finde das nicht so sehr beschwerend. Ich weiß nicht, ob ich das richtig verständlich ausdrücke, aber es gab so viele Lichtblicke zwischendrin. Hm. Ne? Ja. So bedingungslose Liebe und Selbstbestimmtheit und ganz, ganz viele Dinge, die ich jedem anderen da draußen von ganzem Herzen wünsche. Gerade in den schweren Situationen. Okay, ich gucke auf die Uhr und fasse mich. Wir haben noch eine letzte Frage, die wir jedem stellen. Und zwar, was glaubst du, kommt danach?
Nach was?
Nach diesem Ende?
Das Leben geht weiter. Und irgendwann werde ich mein Kind wiedersehen. Und das ist das, wo ich auch sage, das Leben geht weiter. Und ja, wir haben auch das Recht darauf, ein schönes Leben zu haben. Und wenn ich mir die Zeitachse des Universums anschaue und der Unendlichkeit, kann sie, glaube ich, die 20, 30 Jahre noch warten, bis ich zu ihr hochkomme. Und dann haben wir unendlich viel Zeit.
Danke dir.
Danke euch.
So, ich fange jetzt an mit, ne, bei all den schweren Themen heute. Liebe Leute, vergesst das Leben nicht. Und natürlich sind wir überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Wir sind auf allen Social-Media-Kanälen zugegen. Wir beantworten gerne eure Fragen. Wir stehen Rede und Antwort. Wir antworten auf jede Nachricht, die uns erreicht. Abonniert uns, lasst uns Sterne da. Lasst uns Bewertungen da. Und habt jetzt eine gute Zeit.